Jetzt zum dritten Punkt, Gesundheitsreform. Seit es dieses Gesundheitswesen gibt, gibt es ständig den Bedarf an Gesundheitsreformen. Eine Gesundheitsreform folgt der anderen und kaum ist eine Gesundheitsreform verabschiedet, ist schon wieder Reformbedarf auf dem Tisch und die nächste ist in Vorbereitung. Woran liegt das? Erstens steigen die Kosten im Gesundheitswesen ständig. Sie steigen, weil der Gesundheitszustand der Leute im Verlauf des Fortschreitens dieser Produktion nicht besser, sondern schlechter wird. Das hat folgenden Grund. Die Unternehmen, die kapitalistisch wirtschaften, die konkurrieren auf dem Markt um Absatz. Die konkurrieren darum, dass sie ihre Produkte verkaufen und nicht der Konkurrent. Diese Konkurrenz führen sie mittels Senkung der Lohnstückkosten. Und das geht so. Sie legen sich neue, produktivere Maschinen zu, die in der Lage sein müssen, mehr Stück zu produzieren in derselben Zeit und mit derselben Arbeit. Und nur dann, wenn eine neue, bessere Maschine das leistet, dass sie mehr Arbeitskosten spart, als sie selber kostet, die Maschine, nur dann wird sie angeschafft. Daran merkt man auch, der Zweck dieser Produktivitätssteigerungen ist in dieser Wirtschaft ja nicht, dass man Arbeit spart, dass man hinterher dieselbe Zahl von Produkten oder vielleicht auch ein bisschen mehr oder was immer man halt gerade will, mit möglichst wenig Arbeit hinkriegt, sodass die Leute nicht so viel Mühe haben, sondern der Zweck bei den Produktivkraftsteigerungen ist, dass man bezahlte Arbeit spart. Der Zweck ist, Lohnkosten zu sparen. Und das heißt, das Ergebnis solcher Produktivkraftsteigerungen ist einerseits, dass Arbeiter überflüssig werden und dann, weil es ja darum geht, ihren Lohn zu sparen, entlassen werden, dass aber andererseits für die, die weiter beschäftigt bleiben, die Arbeit in keiner Weise leichter wird, sondern eher schwerer. Denn dass die neue Maschine Handgriffe vereinfacht, das führt ja nur dazu, dass die umso schneller und umso öfter gemacht werden müssen. Also neue Maschinen führen auf der einen Seite zu Entlassungen, auf der anderen Seite zu einer Intensivierung und Vereinseitigung der Arbeit. Dadurch, dass im Verlauf der Konkurrenz mit den Entlassungen über diese Lohnstückkostensenkungen immer mehr Arbeitslose entstehen, werden diejenigen, die im Betrieb verblieben sind, immer erpressbarer. Die drohende Arbeitslosigkeit ermöglicht es den Arbeitgebern, wie sie so schön heißen, mit den Arbeitern, die sie beschäftigen, immer rücksichtsloser umzugehen. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass der Krankenstand inzwischen so niedrig ist wie ungefähr am Kriegsende. Und das liegt nicht daran, dass die Leute gesünder geworden sind, dass die weniger krank sind, sondern jeder Zeitungskommentator, der sowas schreibt, der solche Zahlen veröffentlicht, der schreibt auch dazu, Das liegt daran, dass die Leute Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Die Leute laufen krank in die Arbeit, damit sie nicht die Nächsten sind, die bei der nächsten Lohnstückkostensenkung, Rationalisierung, wie das so schön heißt, als ob das was Vernünftiges wäre, damit sie nicht die Nächsten sind, die dann auf der Abschussliste stehen. Also die Gesundheitskosten steigen, weil der Krankheitszustand der Leute ein schlechterer wird. Und sie steigen zweitens, weil die Preise steigen. Denn da es in der Gesundheitsindustrie, Pharmaindustrie, Gerätehersteller und so weiter, darum geht, Gewinn zu machen, an der man dieses zusätzliche Geschäft, um das es geht, macht mit der Erfindung neuer Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten, ist auch klar, dass das alles immer mehr Geld kostet. Denn nur dazu wird es ja gemacht. Wäre es nicht ein Mittel dazu, mehr Gewinn einzufahren, würde kein einziges Computer- oder Kernspintomogramm je erfunden und auf den Markt gebracht werden. Darin wird nebenbei deutlich, wie ideologisch, also wie schönfärberisch und irreführend die Rede ist vom technischen Fortschritt, der immer alles teurer machen würde. Das ist ja nicht so, dass allein die Tatsache, dass man eine neue Technik erfunden hat, irgendetwas teurer macht, sondern die Tatsache, dass diese neue Technik ein Mittel für Gewinn ist, und nur deswegen erfunden wird, um den Gewinn zu steigern, macht alles teurer. Mit dieser ständigen Kostensteigerung im Gesundheitswesen hat der Staat bisher folgenden Umgang gepflegt. Einerseits hat er den Krankenkassen gestattet, dosiert die Beiträge zu steigern, die Beitragssätze. Und andererseits hat er ihnen gestattet, dosiert den Leistungskatalog, das, was sie bieten, für ihre Versicherten zusammenzustreichen. Beitragssteigerungen deswegen, weil mehr Geld in den Gesundheitstopf, sofern nicht mehr Leute beschäftigt werden in der Gesellschaft und sofern die Beschäftigten nicht höhere Löhne kriegen, ja nur darüber zustande kommen kann, dass man die Prozente, die vom Lohn der Beschäftigten abgezogen werden, anhebt. Das hat der Staat gestattet, aber eben nur dosiert. Dosiert deswegen, weil mit dem Anheben der Beitragssätze steigt, wegen der Form, in der die Sozialabgaben gezahlt werden, 50% gleich vom Unternehmen weg, 50% vom Bruttolohn des Arbeiters. Also steigt mit jeder Erhöhung des Beitragssatzes gleichzeitig der Lohn, den der Unternehmer zahlen muss. Und das ist etwas, das dem staatlichen Zweck zuwiderläuft, weil es den Gewinn schmälert. Deswegen sind Beitragssätze zwar erhöht worden, aber wie gesagt, möglichst in Maßen. Die Leistungssenkungen der Krankenkassen, das Zusammenstreichen von Leistungen, war gleichfalls immer der probate Umgang mit der Kostensteigerung im Gesundheitswesen. Aber auch das sollte nur dosiert passieren, denn Leistungskürzungen, die vermindern gleichzeitig das, was jeweils Volksgesundheit ist. also den Zustand der Brauchbarkeit der Leute. Das heißt nicht, dass es deswegen nicht in Frage käme. Denn Volksgesundheit ist ja sowieso kein fixer Zustand. Das ist ja ganz was anderes wie Gesundheit. Volksgesundheit ist ja von allem Anfang an ein Verhältnis. Ein Verhältnis zwischen der Brauchbarkeit des Volkes für die Zwecke, für die man es haben will, und den Kosten, die das verursacht. Das sieht man daran. Wenn man von Gesundheit redet, dann ist klar, das bezieht sich auf einen Organismus. Und das kann sich nur auf einen Organismus beziehen, sinnvollerweise. Der Organismus, der Mensch, der ist entweder gesund oder krank. Der hat entweder Fieber oder er hat keins. Der hat entweder Magengeschwür oder er hat keins. Wenn man Gesundheit auf ein ganzes Kollektiv bezieht, auf ein Volk, von denen der eine krank ist und der andere gesund, dann redet man da von einem Zustand an Gesundheit, der getrennt ist von der Gesundheit jedes Einzelnen. Sowas, das macht überhaupt nur Sinn, wenn man dieses Kollektiv betrachtet als einen Pool an Brauchbarkeit für Zwecke, die man mit ihm vorhat, und sich fragt, genügt das meinen Anforderungen? Damit ist aber auch schon klar, dass in dem Maße, wie die Anforderungen in der Wirtschaft sich ändern, der Zustand der Volksgesundheit ist verändert wird. In dem Maß, wie die Arbeitslosigkeit steigt, wie weniger Leute gebraucht werden, wie für jeden, der in der Arbeit ist, wenn er ausfällt, immer mehr andere zur Verfügung stehen, die einspringen könnten, in dem Maß kommt es auf die Gesundheit von jedem Einzelnen immer weniger an. In dem Maß, in dem Leute zunehmend dauerhaft unbrauchbar werden, definiert der Staat das, was Volksgesundheit ist. Nach unten. Das kennt man aus den Leistungssenkungen der letzten Jahre. Der eine Punkt ist zum Beispiel, irgendwann wurden Kopfschmerztabletten nicht mehr von den Krankenkassen gezahlt, mit dem Argument, Kopfschmerzen seien keine Krankheit, sondern eine Bagatellkrankheit. Also eigentlich etwas, was nicht unbedingt behandelt gehört. Ein Zustand, mit dem der Mensch entweder rumlaufen muss oder sich halt selber Tabletten kaufen muss. Das Gleiche war mit Erkältungskrankheiten so. Auch die wurden unter Bagatellkrankheiten eingereiht. Man kennt aber dieses, den Gesundheitszustand der Leute, den man Volksgesundheit nennt und der es dann auch ist, den nach unten zu definieren, auch von den Sparmaßnahmen beim Zahnersatz. Also nur deswegen hat der letzte Bundeskanzler Schröder ständig, wenn es um Gesundheitsreformen ging, gesagt, es ginge nicht an, dass man den sozialen Status eines Menschen an seinem Gebiss erkennen kann. Das hat er nur deswegen gesagt, weil er mit seinen Maßnahmen, Streichung von Zahnersatz, ja genau dafür gesorgt hat, dass das der Fall ist. Also, bisheriger staatlicher Umgang mit Steigerungen der Kosten im Gesundheitswesen, Beiträge werden erhöht, Leistungen werden gesenkt. Dieser Umgang ist seit ein paar Jahren, seit der Agenda 2010 der Vorgängerregierung, beendet worden. Seit der Zeit heißt es, die Lohnbelastung der Unternehmen durch die sogenannten Lohnnebenkosten sei unerträglich hoch. Das wäre nicht mehr zu verkraften. Und damit die nicht weiter steigen, sondern sinken, dürfen die Beiträge nicht mehr steigen, sondern müssen sinken. Das ist untermauert worden mit Zahlen. 14,2% durchschnittlich für Krankenkassen, 19, noch was Prozent für Rente, 6, noch was für Arbeitslosengeld. Macht zusammen ungefähr 40%, die vom Bruttolohn weggehen für Sozialabgaben, die Hälfte davon für die Unternehmer. Das ist nicht mehr zu verkraften für die Unternehmer. Die Unternehmer müssen entlastet werden. Wieso sind eigentlich die Lohnnebenkosten so gestiegen? Die Lohnnebenkosten sind deswegen so gestiegen, weil es immer größere Löcher bei den Krankenkassen gegeben hat. Und das in erster Linie nicht deswegen, weil die Kosten so explodiert sind, sondern weil die Beiträge um so viel geringer geworden sind. Die Beiträge der Krankenkassen, die sind deswegen weggebrochen, weil die Lohnsumme, die insgesamt in der Gesellschaft gezahlt wird, in den letzten 10 Jahren so rapide gesunken ist. Und weil die Lohnsumme, auf die die Beiträge erhoben werden, diese Beitragsprozente, so gesunken ist, deswegen ist die Summe Geldes, die sich bei den Krankenkassen sammelt, entsprechend abgesunken. Wenn aber es jetzt sich so verhält, dass die Beitragssätze deswegen so gestiegen sind, weil die gesamtgesellschaftliche Lohnsumme so gesunken ist und das Loch bei den Krankenkassen gerissen hat, dann ist es so, dass diese unerträgliche Belastung der Unternehmen durch die Lohnnebenkosten dadurch zustande gekommen ist, dass die Unternehmen sich vorher, und das machen sie natürlich nach wie vor, in ganz anderem Umfang von Lohnkosten entlastet haben. Das haben sie auf 2 Arten und Weisen gemacht. Erstens durch Entlassungen im Gefolge dieser Lohnstückkostensenkungen, von denen ich eben erzählt habe. Und zweitens durch Lohnsenkungen, der für diejenigen, die sie noch beschäftigen. Vielleicht macht es einen falschen Eindruck, wenn man immer die Tarifrunden mitkriegt und sich denkt, naja, ein Inflationsausgleich ist es ja vielleicht nicht, aber so irgendwas zwischen 1 und 3% Lohnsteigerung holen die da raus. In dem Maße würde also der Lohn in der Gesellschaft steigen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Denn erstens sind immer weniger Betriebe in der Gesellschaft überhaupt tarifgebunden. Zweitens ist auch bei diesen tarifgebundenen Betrieben der Lohn in einem viel drastischeren Ausmaß als diese 1 bis 3% Steigerung nach unten gegangen. Und zwar dadurch, dass Urlaubsgeld gestrichen wurde, dass Weihnachtsgeld gestrichen wurde, dass Überstundenzuschläge gestrichen wurden. Die ganze Flexibilisierung der Arbeitswelt ist eine einzige Art und Weise, wie Überstundenzuschläge gestrichen werden. Denn was bisher als Überstunde gezählt worden ist, ist in einer flexibilisierten Arbeitswelt überhaupt mit Zeitkonten überhaupt keine Überstunde mehr. Zieht also auch keinen Überstundenzuschlag mehr auf sich. Inzwischen arbeiten in Deutschland ungefähr 1/3 aller Menschen im sogenannten Niedriglohnsektor. Tendenz steigend. Wie Lohnsenkungen gehen, hat man vor kurzem bei VW mitbekommen. Aber es ist natürlich nicht nur VW, sondern das ist ein Posten in einer endlosen Reihe gewesen, die VW-Tour. VW hat zu seinen Mitarbeitern gesagt, wir haben die Möglichkeit, unsere Autos in Zukunft auch in, ich weiß nicht, Tschechien, Portugal, China, sonst wo produzieren lassen zu können. Die einzige Möglichkeit, dass wir weiter in Wolfsburg produzieren lassen, besteht darin, dass ihr statt der bisherigen 28,8 in Zukunft 35 Stunden arbeitet, und zwar ohne jeden Lohnausgleich. Dann haben lange Verhandlungen begonnen und das Ergebnis der Sache war, ab jetzt wird 33 Stunden gearbeitet. Diese Erhöhung von 28,8 auf 33 Stunden ist auf einen Schlag eine 15-prozentige Lohnsenkung. So gehen Lohnsenkungen. Und mit diesen Lohnsenkungen sinkt die gesamtgesellschaftlich gezahlte Lohnsumme und damit die Beiträge, die es in die Kassen schwemmt. Allein 2005 ist das Beitragsaufkommen der Krankenkassen um 5,3 Milliarden gesunken. Und daran hat auch der Staat keinen allzu knappen Anteil, denn wenn er das Arbeitslosengeld senkt, die Arbeitslosenhilfe abschafft und jeden Menschen nach einem Jahr Arbeitslosengeld auf Sozialhilfeniveau senkt, dann senkt er damit, da auch da die Krankenkassenbeiträge prozentuale Anteile von dem Geld sind, was die Leute kriegen, seinerseits das, was in die Krankenkassen kommt. Wenn man jetzt dazu, wie das die Regierung tut, den Standpunkt einnimmt, weil die Lohnnebenkosten so gigantisch hoch seien, müssen die Beitragssätze runter, dann wird dadurch das eh schon verminderte Geld im Topf der Krankenkassen zusätzlich vermindert. Zu dieser Maßgabe, die seit der Agenda 2010 herrscht, zu sagen, der Lohn, die Lohnkosten der Unternehmer, die dürfen wegen der Globalisierung, wegen der internationalen Konkurrenz, in der wir stehen, nicht steigen, die müssen im Gegenteil sinken. Zu dieser Maßgabe passt die Ideologie von den Lohnnebenkosten wunderbar. Und deswegen wird auch seit 3-4 Jahren ständig auf den sogenannten zu hohen Lohnnebenkosten rumgeritten. Deswegen möchte ich mal schnell noch erzählen, warum Lohnnebenkosten keine ordentliche Bezeichnung für das ist, um was es da geht, sondern eine Ideologie, also eine irreführende, schönfärberische Bezeichnung. Der Lohn zahlt das, was nötig ist, damit der Mensch als Arbeiter erhalten wird. Damit er nicht nur heute in die Fabrik gehen kann, sondern damit er auch über die kapitalistisch bedingten Wechselfälle des Lebens, Arbeitslosigkeit und Krankheit hinwegkommt und sich auch in diesen Wechselfällen erhalten kann, um weiterhin Arbeiter sein zu können. Was dazu nötig ist, wird, wie gesagt, den Leuten abgezogen und in diese Versicherungen gestellt. In welcher Form die Beiträge zu den Sozialkassen, mit denen der Lohn auch über diese Wechselfälle des Lebens gestreckt wird, in welcher Form die Beiträge zu den Sozialkassen abgeführt werden, spielt für diese ökonomische Bestimmung, dass es sich dabei um Lohn handelt, überhaupt keine Rolle. Ob 50%, inzwischen sind es ja nicht mehr ganz 50%, direkt beim Unternehmen abgebucht werden, ohne erst auf dem Lohnstreifen zu erscheinen, und nur die anderen 50% nominell auf dem Lohnstreifen erscheinen, um sogleich abgebucht zu werden. Das ist für die Bestimmung dessen, dass es sich da um Lohn handelt, nämlich um Geld, was nötig ist, um den Menschen ein Arbeiterleben lang zu erhalten, völlig unerheblich. Wenn man dazu Lohnnebenkosten sagt, dann tut man mit diesem Neben aber so, als sei der Teil, der gleich beim Unternehmen weggeht, überhaupt kein Lohnbestandteil, sondern als sei das sowas wie eine freiwillige Mehrzahlung der Unternehmer, irgendwas Sachfremdes, was sie nur aus reiner Gutmütigkeit zahlen oder aus Tradition, was aber eigentlich mit ihrer Aufgabe, nämlich die Anwendung des Menschen in der Fabrik zu zahlen, überhaupt nichts zu tun hätte. Also was Sachfremdes, von dem sie jetzt, wo die Konkurrenz wegen Globalisierung härter wird, zunehmend befreit werden müssen. Das war ja und ist der Standpunkt der Unternehmer schon immer gewesen. Zu sagen, wir zahlen die Leute für ihre Arbeit. Der Erhalt der Leute als Arbeiter, der geht uns nichts an. Es ist nebenbei gesagt nicht wahr, dass sie die Leute für ihre Arbeit zahlen würden. Aber das können wir vielleicht in der Diskussion besprechen oder ein andermal, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Aber dass sie der Erhalt der Arbeitnehmer nichts angeht, das war ihr Standpunkt schon immer. Seit der Agenda 2010 schließt sich der Staat diesem Standpunkt der Unternehmer an. Seit der Zeit hat er nämlich die bisherigen Sozialkosten umdefiniert in ein Beschäftigungshindernis und sagt, nicht, die gibt's deswegen, weil die Leute ständig krank und arbeitslos gemacht werden, sondern er sagt, weil es die gibt, deswegen werden die Leute arbeitslos und nicht beschäftigt. Einerseits ist er sachlich unwahr, aber abgesehen davon, von dieser Unwahrheit, dieser Umdrehung, die darin besteht, zu sagen, die Folge der kapitalistischen Produktion, nämlich dass sie mit ihren Rationalisierungen Leute entlässt. Diese Entlassungen wären sich dagegen zu versichern, wäre der Grund für die Entlassungen. Abgesehen von dieser Unwahrheit besteht die Brutalität des Standpunktes, dem sich der Staat inzwischen angeschlossen hat, darin, dass gesagt wird, der Lohn, den der Arbeitsmann erhält, der ist nicht dafür zuständig, dass sich der Mensch davon sein Leben lang erhalten kann.